Ihr Lieben, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater denn durch mich. Das ist das sechste Ich-Bin-Wort in unserer Predigtreihe über die Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Johannes 14, Vers 6 steht das. Und ihr merkt vielleicht, mit diesem Wort kommen wir an einen Satz und zu einem Thema, das wahnsinnig herausfordernd ist. Vielleicht für manche zu herausfordernd, sodass man sich fast fragt, kann man das wirklich sagen? Kann man das unwidersprochen stehen lassen? Denn macht euch klar, was die Folge davon ist, was Jesus hier sagt. Wenn er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Gott, außer durch mich, dann bedeutet das, dass keine Religion, kein anderer Glaube zu Gott und zur Rettung führt, außer ihm. Was für eine Herausforderung, oder? Ich meine, guck dich um, wir leben in einer pluralen Gesellschaft, die stark von Individualismus geprägt ist. Das heißt, jeder darf für sich selber sagen, was er glaubt, was er denkt, was er fühlt und wie er Leben gestalten will. Und gleichzeitig ist unsere Kultur geprägt von einer multikulturellen Gesellschaft, multireligiös mittlerweile sogar. Viele Religionen und viele Kulturen sind mittlerweile bei uns heimisch geworden und wir merken, gesellschaftliches Leben kann nur funktionieren, wenn wir tolerant miteinander umgehen und auch die Meinung anderer stehen lassen und akzeptieren. Und da ist ganz schnell der Gedanke, wenn man sowas hört, was Jesus hier sagt, da, dass man sagt, wie kann man das denn sagen? Spricht das nicht allen anderen den Glauben ab? Und sagt das nicht, dass alle anderen, dass das, was alle anderen glauben, falsch und unwahr ist? Darf man sowas heute noch sagen? Wir haben doch alle unsere eigene Wahrheit. Und was ist schon Wahrheit? Wahrheit ist doch subjektiv. Sie liegt doch im Auge des Betrachters. Und deine Wahrheit muss doch nicht dieselbe Wahrheit sein wie meine Wahrheit. Es muss doch nicht gleich sein. Können wir nicht einfach sagen, dass alles, was wir so glauben, auch in den Religionen, irgendwie gleichwertig, gleichbedeutend und auch gleich wahr ist? Können wir das nicht so stehen lassen? Ihr Lieben, ganz ehrlich, Jesus macht das nicht. Und ich glaube, auch wir müssen und vielleicht sollten das auch nicht tun, denn das hat zum einen verheerende Folgen für den Glauben, wir werden da nachher noch drauf gucken. Und ich glaube, es setzt auch an einem falschen Toleranzbegriff an. Ich glaube, wir sollten tolerant sein, aber dann bitte richtig. Toleranz, das deutsche Wort Toleranz, kommt von dem lateinischen Wort tolerare. Und tolerare, das kannst du übersetzen, das bedeutet so viel wie aushalten oder ertragen. Ja, einander ertragen. Und da merkt ihr schon, das ist nicht Gleichmacherei, Toleranz ist nicht Gleichwischerei, alles ist gleichbedeutend, sondern tolerant zu sein bedeutet, du hast eine andere Meinung als ich und es fordert mich wirklich heraus, aber ich ertrage das, auch wenn ich denke, dass es falsch ist. So, das ist Toleranz und das sollten wir auf jeden Fall haben, das gehört zu gesellschaftlichem Leben dazu, sonst ist gesellschaftliches Leben nicht möglich und das bedeutet, dass wir natürlich unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Wahrnehmungen von Leben haben können. Aber das heißt nicht, dass die Wahrheit unterschiedlich ist. Es bleibt dabei, es gibt nur eine Wahrheit. Und die suchen wir und wollen wir finden. Und ich glaube auch, dass du am Ende eigentlich nicht der Meinung bist, dass es verschiedene Wahrheiten gibt. Sondern ich glaube, du glaubst auch an eine Wahrheit. So. Und ich kann dir das mit einem kurzen Beispiel, kann ich dir das zeigen, dass du auch davon überzeugt bist. Stell dir folgende Situation vor, du kommst aus dem Gottesdienst, hattest während des Gottesdienstes dein Handy ausgeschaltet, weil du dich stören wolltest und du kommst aus dem Gottesdienst, stehst vor der Kirche auf der Wiese, machst dein Handy wieder an und in dem Moment komme ich zufällig vorbei, weil ich auch im Gottesdienst war und ich sehe dein Handy und denke mir, oh, das ist ja viel schöner und viel besser als mein Handy. Also gehe ich vorbei, guck dir so über die Schultern, nehme dir das so aus der Hand und sag Dankeschön, steck sie in die Tasche und geh weiter und sag, hey, danke für das neue Handy, freut mich, ist viel besser als meins. In dem Moment denkst du, es ist ein Witz und du lachst und sagst, Mensch, Olli, komm, das war ein schöner Spaß, aber jetzt gib's mir ja wieder zurück, ich brauche mein Handy. Und dann gucke ich dich an und sag, wieso dein Handy? Das ist mein Handy. Du sagst, nee, das ist mein Handy, das habe ich gekauft von meinem Geld. Sag ich, ja, klar. Das ist deine Wahrheit. Wahrheit liegt doch im Auge des Betrachters. Das ist deine subjektive Wahrheit. Meine Wahrheit ist eine andere, die musst du jetzt tolerieren. Da wirst du merken, dass deine Toleranz ganz schnell an Grenze kommt und dass du das nicht akzeptieren wirst. Anderes Beispiel. Kein Gericht der Welt würde akzeptieren, wenn der Angeklagte mitten in der Verhandlung plötzlich aufsteht und sagt, pass auf, wir können das hier alles sehr abkürzen, ja. Ich gebe zu, dass es ein Fehler von mir war, diese Strumpfmaske aufzusetzen und die Knarre mit in die Bank zu nehmen, als ich Geld abheben wollte. Aber das war kein Banküberfall. Das ist nicht die Wahrheit. Meine Wahrheit ist folgende. Ich wollte einfach nur Geld abheben, bin an den Schalter gegangen und die freundliche Frau am Schalter, die hat mir auf einmal 5 Millionen Euro geschenkt. Ich war selber ganz überrascht, aber als sie mir das geschenkt hat, wollte ich nicht unfreundlich sein und hab's angenommen. Dass ich eine Knarre und eine Maske dabei habe, das war wirklich Zufall, hatte nichts damit zu tun. Wird irgendein Richter in diesem Moment aufstehen und sagen, oh, Mensch, was für ein Missverständnis, der Dinge passieren, ist unglaublich, nur wenn das seine Wahrheit ist, dann nehmt ihr mal schnell die Ketten ab und lasst ihn laufen. Das wird nicht passieren. Du merkst, es gibt eine Wahrheit und das ist wichtig. Nicht nur im Gerichtssaal oder wenn ich dir dein Handy klauen will, sondern auch im Glauben. Da vielleicht sogar noch mehr. Es gibt eine Wahrheit und die Religionen sind auch nicht verschiedene Wege zu Gott. Es gibt einen Weg und das ist Jesus, der von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommst du nur durch mich. Ja. Ich weiß, es ist herausfordernd, aber lass uns mal da ein bisschen mehr hingucken. Dieses Wort knüpft eng an das Ich-Bin-Wort, mit dem wir uns letzte Woche beschäftigt haben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Vielleicht erinnerst du dich, wenn nicht, guck dir gerne das Video nochmal an, die Predigt, um da zu gucken, wo wir herkommen. Ansonsten ganz kurz, was ist passiert? Wenn du deine Bibel dabei hast, nimm sie gerne zur Hand. Ansonsten, du kennst das, mach kurz Pause, hol deine Bibel, wir warten hier so lange auf dich und dann geht's weiter. Was ist passiert? Das letzte Mal, nachdem Jesus dieses große Wort von der Auferstehung gesagt hat, da und dem Leben, hat er Folgendes gemacht. Er hat Lazarus aus dem Tod, aus dem Grab herausgerufen, hat gesagt, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus, der gestorben war, 4 Tage war er tot, ist auf einmal wieder zurückgekommen ins Leben. Und alle Menschen, die dabei waren, konnten nicht anders. Sie haben erkannt, wer Jesus ist, dass in Jesus wirklich der lebendige Gott, der Yahweh, der Ich Bin, der sich Mose am Dornbusch gezeigt hat, dass der Mensch geworden ist und hier der Herr über Leben und Tod vor ihnen steht. Und sie haben angefangen, an Jesus zu glauben, so. Und plötzlich passiert Folgendes. Diese Geschichte macht die Runde, sie wird weitererzählt von Haus zu Haus. Die Leute kommen, um Lazarus zu treffen, die Geschichte zu hören. Und Massen kommen zum Glauben. Es verbreitet sich von Bethanien bis nach Jerusalem. Die Leute laufen Jesus entgegen und begrüßen ihn wie den Messias, den Gottkönig selbst. Er kommt, um sein Reich aufzubauen. Und genau das tut er auch und das ist er. Und die Situation spitzt sich immer mehr zu. Auf der einen Seite sind da die gläubig gewordenen Menschen, die an Jesus glauben. Und wo wirklich die Auferstehung von Lazarus, die Auferweckung, eine Schlüsselsituation in den Evangelien ist. Und auf der anderen Seite sind da die religiösen Führer und Leiter des Volkes Israels, die frommen Menschen, die Pharisäer und der jüdische Hohe Rat, die wo man merkt, dass sie immer hasserfüllter werden. Lies mal Kapitel 11 und 12, da merkst du, wie sie in ihrem Hass sich immer mehr steigern, ihre Abneigung so sehr, dass sie beschließen, Jesus zu töten. Und nicht nur Jesus, sondern auch Lazarus, den armen Kerl, der gerade wieder zurück im Leben ist, auch ihn wollen sie umbringen, weil er dazu führt, dass Menschen an Jesus glauben. Jesus war schon immer ein Dorn im Auge für religiöse Männer und Frauen, weil Jesus mit Religion nicht viel zu tun hat. Wir werden das heute noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, was ich damit meine. Und in dieser Situation, in der sich alles zuspitzt, merkt Jesus auf einmal, sein letzter Weg hat begonnen. Diese Geschichte wird ihn an sein Kreuz bringen, wo er dann stellvertretend für die ganze Welt stirbt, die Schuld der Welt auf sich nimmt, am Kreuz bezahlt und so Vergebung ermöglicht für die ganze Welt, die Rebellion der Welt und auch gerade für die, die ihn verachten und hassen, zu dem Zeitpunkt noch. So, und als Jesus das merkt, will er seine Jünger darauf vorbereiten und genau das passiert ab Kapitel 13, ja, Johannes 13, da bis 16, das sind die großen Abschiedsreden im Johannesevangelium. Und ganz am Anfang, Kapitel 14, da ist unser Ich-Bin-Wort, das sechste. Das ganz eng anknüpft an diese Situation mit dem Lazarus und der Auferweckung. Und wenn du deine Bibel mittlerweile hast, dann schlag sie gerne auf in Johannes 14. Ich würde gerne Vers 1 bis 11 lesen, lies gerne mit. Da erfahren wir dann, wie es weitergeht mit den Ich-Bin-Worten und der Situation. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollten wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater. Das genügt uns. Solange bin ich schon bei euch. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Bis hierhin. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob du das merkst, wie das andockt an diesem Thema der Auferstehung und all dem, was wir da gehört haben. Jesus ruft seine Jünger dazu, auf ihm zu vertrauen und in ihrem Glauben unerschütterlich an ihm festzuhalten. Und er sagt, und dann kommt dieser spannende Satz, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, ich gehe voraus, um die vorzubereiten. Was meint das? Das meint genau das, was wir das letzte Mal hatten mit der Auferstehung, dass Jesus diese Welt umgestalten will, dass der Himmel nicht irgendwo im Jenseits ist, in so einer unsichtbaren Wolkenwelt, sondern hier auf der Welt. Dass Jesus die Welt umgestalten will und erneuern will, wenn er wiederkommt, dass sich dann die Gräber öffnen und dass die Entschlafenen in Christus, die Kinder Gottes, die verstorben sind und in ihm aufbewahrt sind, dass die auferweckt werden zu einem neuen Leben in seiner neuen Welt. Das ist das, wovon er berichtet. Und Jesus schließt diesen Gedanken, diesen schönen Satz, den Weg, der dorthin führt, wo ich bin. Hey, den kennt ihr ja. Ich weiß nicht, ob du dir ansatzweise vorstellen kannst, wie Jesus geguckt haben muss, als Thomas das Wort ergreift. Ich finde, das ist eine wahnsinnig spannende Stelle, als Thomas das Wort ergreift. Thomas, der übrigens häufig so als der Zweifler uns bekannt ist oder benannt wird. Ich finde es gar nicht so, dass der nur der Zweifler ist. Ich habe ein großes Herz für Thomas. Und Thomas hat Zweifel, okay, so wie all die anderen Jünger und du und ich auch manchmal. Aber ich glaube, dass Thomas mehr der Ehrliche ist. Der sagt's einfach, wie es ist. Die anderen haben die gleichen Fragen, denn keiner von den anderen Jüngern beantwortet die. Die haben die gleichen Fragen, aber Thomas ist der Einzige, der ehrlich und offen genug ist, um sie auszusprechen. Also wir können dankbar sein für diesen Thomas, mit seinen ehrlichen Fragen. Ich habe ein großes Herz für. Und Thomas sagt, als Jesus von diesem Weg spricht, hin in die Ewigkeit, sagt Thomas, wir wissen nicht mal, wohin du gehst. Wie sollen wir da den Weg kennen? Wir kennen ihn nicht. Wir haben keine Ahnung, wovon du redest. Und in dieser Situation ist Jesus wahrscheinlich etwas überrascht, aber es bringt ihn dazu, sein großes Ego Eimi wieder zu sprechen. Das Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin für dich da. Jahwe, der sich am Dornbusch offenbart hat, der ewige und lebendige Gott. Ich bin es. Und was sagt Jesus? Als Thomas ihn nach dem Weg fragt, wo ist der Weg? sagt Jesus, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Wie wollt ihr zu Gott kommen ohne mich? Es geht immer nur um mich. Das ist das, was Jesus sagt. Es geht immer um mich. Und ich möchte dich jetzt bitten, dir mal ganz bewusst zu machen, was Jesus hier sagt. Nimm das mal rein in unsere Welt. Was Jesus sagt, ist erstens, der Weg zu Gott, Gott überhaupt zu kennen, führt nur über Jesus. Und deswegen führt auch die Rettung nur über Jesus. Und das führt zu dem zweiten Gedanken, dass damit verbunden ist, dass es keine anderen Wege zu ihm gibt. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt, ihr braucht nicht irgendwo anders zu suchen. Keine andere Religion, kein anderer Glaube, keine andere Tradition, keine andere Weltanschauung wird jemals dich zu Gott führen oder dich erretten. Das kannst du mal gerade vergessen. Das ist das, was Jesus sagt, okay? Du kannst es vergessen. Nur Jesus wird retten. Warum? Warum kann Jesus da so klar sein? Das ist ganz einfach. Ich hoffe, dass du das mittlerweile durch die Ich-Bin-Worte verstanden hast. Weil er Gott ist. Das ist der Grund. Der eine, allmächtige, ewige Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er ist der Ich-Bin, der Egoemi. Er ist der allmächtige Gott. Und deswegen ist Gott nur bei ihm zu finden. Das ist der Gedanke. Das ist auch das, was daran anschließt. Deswegen sagt Jesus, zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann werdet ihr auch den Vater erkennen. Denn ihr habt ihn ja bereits gesehen in mir. Das ist das, was Jesus meint. Ihr kennt mich doch. Da wisst ihr auch, wer der Vater ist. Da wisst ihr, wer Gott ist. So. Und jetzt kommt Philippus, der nächste Jünger mit der nächsten gigantischen Frage. In dieser Situation sagt, Herr, zeig uns den Vater. Boah, das genügt uns doch, wenn wir doch einfach den Vater kennen würden. Ihr Lieben, in meiner Vorstellung steht Jesus da mit offenem Mund und offenen Augen, sprachlos für einen Augenblick, über die Fragen und die Worte seiner Jünger. Und er sagt, Philippus, mal ehrlich, hast du das jetzt wirklich gefragt? Was Jesus wörtlich sagt, ist, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Und er meint auch die anderen, er spricht danach im Plural, ihr spricht von euch. Das heißt, die anderen stehen genauso da und sagen, keine Ahnung, wir wissen es auch nicht. Ja, sie haben es auch nicht verstanden. Und Jesus sagt, ihr kennt mich immer noch nicht. Und er sagt, mich. Philippus fragt Jesus nach Gott. Er sagt, Jesus, zeig uns den Vater, zeig uns, wer Gott ist. Und Jesus antwortet, du kennst mich immer noch nicht. Er sagt nicht, du kennst Gott nicht, ich habe so viel über Gott erzählt, du hast es immer noch nicht begriffen. Nein, das ist nicht, was er sagt. Er sagt, du kennst mich immer noch nicht. Ich und der Vater, wir sind dasselbe. Der Vater und ich, wir sind eins. Johannes 10, Vers 30, da hat es schon mal gesagt. Der Vater und ich, wir sind eins, wir sind ein und dasselbe. In Jesus ist der Vater sichtbar geworden, ein für alle Mal. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Gott hat sich in Jesus ein für alle Mal komplett offenbart. Du musst dich nicht mehr fragen, wer Gott ist oder wie Gott ist. Wer Jesus sieht, sieht Gott. Wer Jesus kennt, kennt Gott. Wer mit Jesus lebt, lebt mit Gott. Denn wo Jesus ist, da ist Gott. Und wo Jesus nicht ist, da ist auch Gott nicht. Das ist der Gedanke. Und deswegen sind alle Orte, wo Jesus nicht ist, alle Religionen, alle Glaubenswege, wo Jesus nicht ist, sind Irrwege. Das ist der Gedanke. Der Glaube an Jesus schließt allen anderen Glauben kategorisch aus. So sehr Jesus sehr die Menschen integrieren will und mit offenen Armen danach sich sehnt und darum ringt und sogar dafür stirbt, dass die ganze Welt gerettet wird durch ihn. So sehr er integrativ ist für jeden einzelnen Menschen, auch für dich. So sehr schließt der Glaube an Jesus jeden anderen Glauben aus. Und zwar nicht nur wegen dem, was er sagt, sondern es gibt noch andere Gründe, da wollen wir gleich jetzt mal hingucken. Neben Jesus, das musst du verstehen, kann es keinen anderen Weg zu Gott und zur Rettung geben. Das schließt sich aus, es steckt im Glauben an Jesus ganz tief drin. Und die Frage ist, warum? Und ich möchte, dass du das verstehst, deswegen möchte ich dir das erklären. Und ich hoffe, dass du mir folgen kannst. Denn ich glaube, dass große Zeichen, was dir zeigt, dass alles andere auf einmal nicht mehr zu Gott führen kann, ist das Kreuz. Das Kreuz von Jesus. Das Kreuz ist das große Ausrufezeichen hinter Jesus und seiner Gottheit. So. Ich will dir auch erklären, warum. Überleg mal. Was wäre das für ein Gott, ja, der seinen Sohn, sein geliebtes Kind, in dem er unsichtbar gegenwärtig ist, geheimnisvoll auf eine bestimmte Art und Weise, aber was auch sein Kind ist, ja, der Sohn Gottes, der sein geliebtes Kind, sein Sohn, in diese Welt sendet, um hier zu leben, ja, in ein Leben, das geprägt ist von Verachtung, von Hass, der ihm immer wieder begegnet, von Verfolgung, von Schmerz und Leiden bis zu Folter und Geißel. Ja, und das ein Leben, das darin mündet, dass die Menschen, die ihn hassen und verachten, ihn hinrichten und einen grausamen und brutalen Tod sterben lassen, die ihn umbringen. Und dass dieser gleiche Gott immer wieder in der Bibel vorher und danach und mittendrin sagt, es geht nicht anders. Das ist der einzige Weg, Rettung in diese Welt zu bringen, die Sünden zu vergeben, indem ein stellvertretendes, unschuldiges Opfer die Schuld der Welt auf sich nimmt und stellvertretend für sie stirbt, damit der gerechte Richter gerecht bleiben kann. Denn wie gerecht wäre Gott, wenn er einfach deine Schuld vergeben würde? Wäre ein Richter, der einfach sagt, ach komm, Schwamm drüber, wir lassen die Schuld mal beiseite, der wäre nicht gerecht, er würde selber ungerecht werden. Nur so kann Gott dir vergeben. Und genau das sagt Gott immer wieder. Er sagt immer wieder, das Kreuz ist der einzige Weg, um Vergebung und Rettung in diese Welt zu bringen. So, was wäre das für ein Gott, der das immer wieder sagt und sein geliebtes Kind sendet, um diesen Weg zu gehen? Und am Ende ist es nicht wahr. Es gibt noch andere Wege zur Rettung. Es gibt noch andere Religionen. Findest du auch zu Gott, wirst du auch gerettet. Das ist doch kein Problem. Merkst du, dass es nicht funktioniert? Das würde sofort eine Auswirkung auf den Charakter Gottes zu haben. Es würde Gott verändern, sein Wesen. Das würde bedeuten, Gott wäre entweder ein Lügner und ein Betrüger, der uns alle in die Irre führt und etwas vormacht, der uns was vorlügt nach Strich und Faden. Oder er wäre zweitens ein Verrückter, der sein geliebtes Kind umsonst leiden und sterben lässt, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Oder, das ist das Dritte, er wäre so charakterlos und bösartig, ich möchte andere Worte hier gar nicht benutzen, weil ich die im Zusammenhang mit Gott gar nicht aussprechen möchte. Er wäre so bösartig, dass du und ich und sogar sein geliebter Sohn ihm völlig, völlig egal sind und unser Leid ihn nicht schert. Ihr Lieben, das ist keine Liebe. Und so einen Gott würdest du nicht lieben und nicht annehmen wollen. Niemals. Aber Gott sei Dank wirklich, so ist Gott ja nicht. Das dürfen wir wissen. Das Kreuz, das ist das andere. Das Kreuz zeigt uns gerade die Liebe Gottes. Aber vielleicht kannst du mir folgen, vielleicht merkst du das. Der Gedanke ist folgender, oder die Schlussfolgerung ist folgender. Wenn Jesus tatsächlich am Kreuz gestorben ist, was jeder Historiker der Welt wahrscheinlich bestätigen würde, zumindest ernstzunehmende, und wenn dieser Jesus jetzt auch noch der war, der er sagte, er war, der allmächtige und lebendige Gott, Gott selbst, der Ego Emi, der Ich Bin. Wenn das stimmt, dann kann es keinen anderen Weg zu Gott und zur Rettung geben als ihn. Alle anderen Wege schließen sich kategorisch aus. Jede Religion und jeder Glaubensweg, der ohne eine Beziehung zu Jesus auskommen will, ist dann ein Irrweg. Das ist die logische Schlussfolgerung. Jesus ist alternativlos. Das ist das, was du dir merken kannst. Jesus ist ohne echte Alternative. Jesus ist alternativlos. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und niemand findet zu Gott ohne ihn. Aber das sollte jetzt uns weder arrogant noch stolz noch überheblich machen, sondern es sollte uns im Kern dankbar machen und demütig. Denn seien wir ehrlich, du und ich, wir haben es nicht gewählt. Wir haben uns das doch nicht erarbeitet. Dein Glaube ist doch ein Geschenk, das du empfangen hast. Das hast du dir doch nicht gebaut oder erarbeitet. Du bist doch nicht klüger als all die anderen Menschen in dieser Welt. Und deswegen hast du Jesus erkannt von dir aus, weil du so klug bist. Du kannst dir doch nichts drauf einbilden. Es ist ein Geschenk. Und lies mal genau, wie dieser Satz aufgebaut ist, was Jesus hier sagt, ja? Jesus sagt nicht, ich zeige euch einen neuen Weg, ja? Sagt er nicht. Er sagt auch nicht, ich lehre euch eine neue Wahrheit. Und er sagt auch nicht, ich gebe euch ein neues Leben. Er sagt, ich bin. Ich bin der Weg, ich bin. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Was Jesus hier nicht tut, er gründet nicht eine neue Religion. Ja, das ist das, was wir machen. Wir denken immer, Jesus ist ein großer Religionsstifter. Hast du vielleicht auch im Rallye-Unterricht gelernt, ist aber nicht die Wahrheit. Jesus war kein Religionsstifter. Religionsstifter waren diejenigen, die nach ihm kamen. Seine Nachfolger haben es dann irgendwann gemacht. Er hat es nicht gemacht. Religion ist nämlich immer der menschliche Versuch, durch eigenes Tun und eigene Rituale irgendwie vor Gott bestehen zu können. Rauszufinden, was das Richtige ist und das dann zu tun, damit wir uns den Himmel verdienen können und das ewige Leben. Weil wir bei dem Gedanken, dass wir irgendwann sterben, unser Leben zu Ende geht, irgendwie irre werden. So, das wollen wir nicht. Und deswegen gibt es Religion. Religion ist der Versuch, dass wir durch unser Handeln und durch unser Haben an Weisheit, an Klugheit, an Lehre etwas haben, das uns den Himmel vergewissert und versichert. Aber Jesus geht es nicht um Religion. Es geht ihm nicht um Religion, es geht ihm allein um ihn selbst. Er schenkt nicht Religion, er schenkt sich selbst und ruft in eine enge Beziehung mit ihm. Das ist das, was Jesus tut. Und darum führt jeder Glaube und jede Religion, die ohne Jesus und ohne eine Beziehung zu Jesus auskommen will, automatisch von Gott weg und in die Irre. Und sie zeigt nicht klarer, wer Gott ist, sondern sie verunklart das Bild Gottes, was sie nur in Jesus eindeutig sehen. Ich möchte es ganz klar machen und auf den Punkt bringen. Der Islam, der Buddhismus, der Hinduismus, selbst das Judentum, Jesus redet hier als Jude zu Juden und sagt ihnen, ohne mich werdet ihr nicht gerettet. Ja. Nicht einmal das Christentum, das sage ich ganz bewusst, wird dich retten. Keine Religion. Nicht mal das Christentum. Religion ist nicht der Weg zum Heil und nicht der Weg zu Gott. Wir sind doch nicht besser als die anderen. Nur weil wir irgendwie eine bessere Religion haben, so als wenn man sagen könnte, ha, wir haben so die unterschiedlichen Religionen, aber mal gucken, was so besser ist. Darum geht es doch überhaupt nicht. Ein Christ, der ohne Jesus lebt, der keine lebendige Beziehung zu Jesus hat, ist genauso verloren wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Das ist die Wahrheit, was Jesus hier sagt. Religion wird dich nicht retten und Religion wird dich nicht zu Gott führen. Dieser Vers sollte uns nicht stolz machen. Er darf uns demütiger machen. Er ist viel demütiger, als die meisten von uns ihn lesen und verstehen. Wir denken immer, es geht darum, dass wir den richtigen Weg haben, dass wir die richtige Wahrheit besitzen und dass wir das richtige Leben führen. Aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Den Weg, den haben wir nicht. Wir gehen ihn. Gemeinsam mit Jesus folgen ihm. Die Wahrheit, die haben wir auch nicht. Wir besitzen sie nicht. Wir vertrauen ihr. Oder besser, wir vertrauen ihm uns an. Und das Leben, das führen wir auch nicht. Ihr Lieben, das Leben, das empfangen wir aus Gottes Hand. Jeden Augenblick, jeden Atemzug neu empfangen wir das Leben und hoffentlich leben wir es mit ihm. Dieser Vers, der sollte uns demütiger machen, so wie die Jünger. Denn er macht nicht uns groß, sondern Jesus. Er macht Jesus groß. So. Und all das, das führt am Ende zu einer einzigen, einer Frage. Kennst du Jesus? Und lebst du mit ihm? Das ist die eine Frage. Kennst du Jesus und lebst du mit ihm? Die Geschichte der Welt ist eine Geschichte, die kann man auch erzählen als die Geschichte der Suche nach Gott. Das ist das, warum es so viele Religionen und Glaubensbewegungen gab und auch so viele Sinnangebote. Die Suche, die Geschichte der Welt ist eine Geschichte des Suchens nach Gott. Und du darfst finden. Das ist nicht großartig. Du darfst Gott begegnen. Du darfst mit ihm leben und du darfst wissen, wie er ist. Das Rätseln ist vorbei. Du musst nicht länger rätseln. Du musst nicht länger suchen. Du musst dich nicht länger fragen, wer ist Gott oder wie ist Gott oder was will Gott? Er hat sich ein für alle Mal gezeigt, ein für alle Mal offenbart. In Jesus siehst du, wer er ist, wie er ist und was er will. Dass du mit ihm lebst in einer lebendigen Beziehung. Das ist sein innigster Wunsch. Mach dir bewusst, was das heißt. Der allmächtige Gott, ja, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles geschaffen hat, dieses wahnsinnige, dieses unbeschreibliche Wesen, das existiert hat, bevor es irgendetwas anderes gab, das alles sich erdacht und geplant hat, das dich und mich geplant hat vor Ewigkeiten, das die Galaxien geschaffen hat und das Universum. Dieser Gott, der die Planeten um die Sonnen gesetzt hat und ihnen eine Bahn gegeben hat, nachdem er diesen Sonnen das Licht eingehaucht hat. Der die Planeten und Bewegungen zu Galaxien verbunden hat und ihnen einen Ort im Universum gegeben hat. Eine Bewegung. Der das Leben selbst geschaffen hat auf den Planeten. Berge und Täler, Flüsse und Meere. Das Leben vom Baum bis zum Schmetterling. Vom Molekül bis zu dir. Alles hat er geschaffen. Auch dich. Und er ist jetzt hier. Bei dir. Egal wo du bist, egal mit wem du bist. Jesus ist bei dir. Für dich da. Denn er ist der Ich Bin für dich da. Der allmächtige Gott. Und dieses Wesen, dieser Gott sagt: Hier bin ich. Lebe mit mir. Lern mich kennen. Ich liebe dich. Mehr als alles andere. Ich gebe mein Leben für dich. Und ich sehne mich mit einer brennenden Sehnsucht und Leidenschaft nach dir, damit wir in Beziehung leben können. Das ist mein Wunsch. Und er ist jetzt hier. Was wirst du antworten? Was wirst du sagen? Wirst du sagen, hey, danke, aber ein bisschen Religion, das reicht mir. So ein bisschen religiös sein, mal zwischendurch ein bisschen fromm sein, das reicht mir. Mehr will ich gar nicht. So Beziehung ist nicht so mein Ding. Oder sagst du sogar, danke, aber nein, danke. Ich will überhaupt nichts mit dir zu tun haben, geh bloß weg. Oder sagst du, endlich. Hier bin ich. Mein ganzes Leben habe ich schon auf dich gewartet. Und selbst in Momenten, wo ich es nicht gewusst habe, ich habe immer nach dir gesucht. Endlich hast du mich gefunden. Was ist deine Antwort? Es gibt nichts Größeres als ihn, nichts Schöneres. Ich möchte dich heute wirklich ermutigen und dir sagen, suche nicht neben oder jenseits von Jesus. Du wirst nicht finden. Gib dich auch nicht mit ein bisschen Religion oder Religiosität zufrieden. Sie wird dich niemals erfüllen und schon gar nicht retten. Und sie führt dich auch nicht zu Gott, sondern nur zu einem Bild von Gott, was mehr dir entspricht als dem lebendigen Gott, der sich in Jesus gezeigt hat. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus und geh den Weg, den er dich führt. Vertraue der Wahrheit, die er ist. Und dann lebe das Leben mit ihm in Ewigkeit, für das er dich geschaffen hat. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Nur da wirst du bei Jesus, wirst du den finden, für den du hingeschaffen bist. Amen.